aufgrund der Schuldenthematik, Thema Balance Sheet Recession, Bond Yields, die Länder können sich das ja gar nicht leisten. Denn wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann hast du das Problem, dass letztendlich dann der Debt-to-GDP dadurch hochgeht, dass dein GDP runtergeht. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren immer weiter Stimuli-Programme sehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Investment-Podcasts Die Message. Uli, heute wir beide mit etwas rauer Stimme, wie auch die Kollegen gleich merken werden. Aber am Aktienmarkt sieht es gar nicht so verkehrt aus, besonders in China.
Ja, nein, Spaß beiseite. Ich dachte jetzt mit rau, du kommst jetzt über den Hurricane, der gerade über Amerika weggefegt ist. Aber da weiß man jetzt noch nicht so genau, da werden sicherlich einige Catbonds und Rückversicherer ein paar Kosten haben. Aber da können wir dann bei Zeiten drüber reden. Absolut, der chinesische Markt, irgendwie glaube ich über 30% im Plus in den letzten zwei, drei Wochen. Wir hatten vor rund zwei Wochen dieses große Stimuluspaket, wo diverse Maßnahmen beschlossen worden sind, um ein bisschen mehr Leverage ins System zu bringen. Reserve Ratios runter bei den Banken, Kreditvergabe vereinfacht. Also man wollte letztendlich diesen Markt stimulieren. Und also was ich allen Hörern sehr empfehlen kann, Richard Coe hat mal was zum Thema Balance Sheet Recession geschrieben. Also was passieren kann einfach, wenn dann die Einnahmen wegbrechen und letztendlich, wenn man die Staatsfinanzen mit einer Bilanz eines Unternehmens vergleicht und dass da eben sich verstärkende Effekte drin sind, das ist ein unheimlich interessantes Thema. Und ich glaube, China hat da nach langem Siechtum, es waren ja wirklich Jahre, wo der Markt total platt war, underperformed hat. Wir haben eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit und ich glaube, die Partei konnte jetzt nicht mehr anders, als dort wirklich, hier hätte man früher in Europa wahrscheinlich die Bazooka rausholen gesagt oder whatever it takes. Also man hat dort deutlich Gas gegeben. Es war kurz nach der Zinssenkung in den USA. Vielleicht spielt da auch was zusammen, dass man den Außenwert des Yuan stabil halten wollte oder jetzt die Möglichkeit gesehen hat und vielleicht das auch anschieben wollte, bevor eine US-Wahl dann stattfindet, um nicht reagieren zu müssen, sondern selber das Heft in der Hand zu haben. Von den Marktauguren war jetzt schon wieder gefordert worden, das ist viel zu wenig. Also die Aktienmärkte haben erstmal sehr gut performt. Allerdings strukturell die Probleme sind da. Wie weit es trägt, werden wir sehen.
Bevor wir aufs nächste Thema springen und vielleicht auch kommen wir auch gleich nochmal zu China. Wir haben in einer vorherigen Folge einmal über das Thema gesprochen. Wir sehen viele Schwellenländerstrategien ex-China. Ändert sich das jetzt? Sollte China wieder Teil der strategischen Asset-Allokation sein?
Das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden. Wir haben einige Hedgefonds-Auguren, die ja da auch groß getrommelt haben und Positionen aufgebaut haben und letztendlich vielleicht auch mehr wussten im Hintergrund, was passiert an den Stimuli. Das ist eine Frage, die man sich selber stellen muss. Also da sind einige Werte, wenn man jetzt so eine Antas Boards nimmt, solider, also ein Konkurrent von Adidas, aber im niedrigpreisigeren Segment, das ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber als Beispiel mal dann die großen Tech-Firmen, die waren natürlich rein vom PI her, waren die alle günstig, hatten auch solide Bilanzen, gut Cash auf der Bilanz, haben teilweise Aktien deutlich zurückgekauft. Ich glaube, die Frage ist einfach, will man das im Portfolio haben oder nicht? Also an der grundsätzlichen Idee, also die Leute, die vielleicht China nicht im Portfolio hatten, hatten das ja vielleicht, wir hatten damals über die Edukationsunternehmen gesprochen, hatten das ja vielleicht aus diesen politischen Risikengesichtspunkten, also was wir auch über Russland damals gesehen haben mit dem Freeze der Assets. Also ich glaube, ziemlich viele Investoren haben sich aus dem Markt zurückgezogen, einmal wegen der Governance und zum Zweiten wegen dem potenziellen Risiko, dass wenn wir einen Konflikt sehen zwischen den USA, dass man Angst hatte vor den Sanktionen. Also ich glaube, das war für viele diese zwei wesentlichen Punkte, dann diesen Markt zu negieren und zu sagen, das machen wir nicht. Und es fiel natürlich viel einfacher, weil der seit Jahren überhaupt nicht performt hat. Dann kannst du auch sagen, okay, dann lasse ich den weg. Ne? Das wird man jetzt sehen. Also ich denke, dass einige jetzt wieder da mit aufspringen werden, weil der Druck durch die steigenden Kurse vielleicht hoch wird. Andere werden halt sagen, okay, ich lasse da die Finger von. Ich glaube, es gibt auch außerhalb dessen immer genug Anlagemöglichkeiten. Aber ich glaube, der südostasiatische Raum generell ist ein Blick wert, weil die Bewertungen teilweise niedriger sind und das ein Wachstumsmarkt ist, allalong. Aber auch hier kommt es immer auf die Einzeltitel an. Unternehmensanalyse, das kann man nicht von der Stange brechen, denn da sind verschiedene Faktoren, die Einflüsse haben, ob es ein Ölpreis ist, ob es Rohstoffpreise sind, Konflikte. Da muss man einzeln schauen und am besten wahrscheinlich mit einem guten Manager oder ETF arbeiten.
Und von China zu einem anderen Land, was politisch aktuell großen Aufruhr hat, wenn wir über Frankreich sprechen, sehen wir auch, dass die jetzt nicht nur in der Politik, sondern auch mit dem Aktienmarkt kämpfen.
Ja, das ist ganz interessant. Also französische Unternehmen, also der französische Markt als solches, ist auch deutlich schwächer. Also der Aktienmarkt in diesem Jahr, ich habe jetzt keine aktuelle Zahl vor Augen, aber ich habe es letztens reingeguckt, da war der französische Markt sogar leicht im Minus, während alle anderen Märkte ja gut im Plus waren. Also das ist schon merklich. Und auch bei den mittelständischen Firmen in Frankreich, also da sind schon viele auch gut geführte Unternehmen, die eigentlich, ich habe mit einem Manager letztens gesprochen, die hat eine relativ hohe Frankreich-Allokation von über 30%. Die liegen natürlich ziemlich weit hinten in der Peer Group. Aber ich glaube, da ist dieses Politische und vielleicht hat der Markt hier auch schon was vorweggenommen, denn jetzt kam die Meldung, dass Frankreich letztendlich plant, da ein bisschen zuzulangen, also in alter sozialistischer, wollte ich schon sagen, Manier, hat man jetzt halt die Idee, also der Finanzminister Antoine Armand hat eben, um das Fiskaldefizit einzugrenzen, ein paar Ideen auf den Tisch gebracht und das ist zum einen, also er sagt, wir sind an einem Wendepunkt oder einem Pivotal Moment und das ist das Thema Staatsfinanzen, dass man eben so hohe Schulden hat. Und wenn man sich die Spreads anschaut der französischen Anleihen, da muss man sagen, die sind jetzt auf über 80 Basispunkte zum Bund gestiegen. Also vor den Wahlen waren es bei rund 50. Wenn man sich aber anguckt, die 10-jährigen Renditen sind wir bei Frankreich über 3, in Deutschland irgendwie über 2,26. Spanien ist unter Frankreich, Portugal übrigens auch. Ich habe jetzt Griechenland nicht auf dem Schirm, wo die aktuell sind. Aber da sieht man, der Markt hat da schon eine gewisse Angst. Wir haben eine hohe Staatsverschuldung. Dem möchte der Finanzminister jetzt ein bisschen Einhalt gebieten und hat dann auch die Idee, okay, also wenn ich eine Firma habe mit über 1 Milliarde Umsatz im Jahr, ja, dann können wir doch da mal ein bisschen höhere Steuern, temporär. Ich weiß nicht, ob du die Schaum- und Sektsteuer in Deutschland kennst. Die war ja auch temporär mal, um Krieg, glaube ich, zu finanzieren. Die gibt es immer noch, 100 Jahre später oder 110. Also das sind so Sachen, temporär ist immer relativ. Definiert. Ja, wir hatten ja hier in Deutschland auch den Soli und das war ja auch lange temporär, muss man sagen. Ja. Und ja. Für manche ja immer noch. Also das ist etwas.
Geht es aber bei ihm nur um den Umsatz oder um den Gewinn? Weil der Umsatz sagt ja erstmal nichts aus.
Nee, die müssen auch profitabel sein. Also profitable Unternehmen, die mindestens 1 Milliarde Umsatz haben. Und da rechnet er für 2025 mit 8 Millionen, für 2026 mit 4 Milliarden, jeweils Milliarden, Mehreinnahmen. Zudem möchte man auch Flugtickets und Steuern auf Privatjets teurer machen. Also Saint-Tropez wird für dich teurer, Olli.
Ja, das. Und also nicht, dass teuer wird, dass Saint-Tropez kommt.
Und auch Rückkäufe von Unternehmen, also die Aktien, die gecancelt werden, möchte man dann höher besteuern.
Also mit den zweiten beiden habe ich jetzt kein Problem.
Ja.
Ich glaube nur immer, dass es sehr schwierig sein kann, High-Performer noch stärker zu versteuern. Es nimmt so ein bisschen den Anreiz weg.
Ja, es ist Gas halt, zu geben. Das ist halt das klassische Frankreich, was wie man es früher kannte, dieses Umverteilen, wo wir ja jetzt auch immer besser geworden sind in Deutschland. Aber ja, man wird sehen, also die Aktienmärkte, vielleicht haben sie da auch schon was vorweggenommen. Ich bin gespannt, wie es ist. Also letztendlich haben wir da natürlich etwas, was aber auch global kommt. Jetzt, man kann ja gespannt sein, Kamala Harris möchte ja auch die Unternehmenssteuern von 21 auf 28 erhöhen. Also man sieht, die hohe Schuldenthematik ist ja in vielen Ländern, in vielen westlichen Ländern da. Und man wird jetzt halt kreativ, wo nimmt man die Kohle her?
Du nimmst meine Frage so ein bisschen vorweg, denn das, was wir in Frankreich sehen, ist ja auch nicht weit weg in Deutschland oder auch anderen Ländern. Müssen wir auch mit solchen Auswirkungen rechnen? Und zum einen, was natürlich jetzt den Finanzminister angeht, aber auch was den Aktienmarkt angeht. Ich frage immer wieder und man kriegt ja immer geteilte Meinung und wir sehen keine Rezession. Aber das bedeutet nicht, dass der Aktienmarkt irgendwann auch einen Schlag kriegt.
Das kann natürlich passieren. Letztendlich, also so habe ich es gelernt, eigentlich ist ja ein Aktienkurs die abdiskontierten Cashflows. Das interessiert bei manchen Geschäftsmodellen auch keinen, bis es irgendwann doch interessiert, weil man feststellt, da ist gar kein positiver Cashflow. Aber natürlich, wenn ich höhere Steuersätze habe, höhere Abgaben, ist dein Net Profit unten geringer und dann sollte auch das Multiple oder dann der Net Present Value einfach niedriger sein. Ja? Also das sehe ich schon auch, ich bin auch gespannt in den USA, weil du hast letztendlich einen Trump, der die Steuern senken möchte für die Unternehmen und eine Harris, die sie anheben möchte. Also das wäre jetzt für die Betrachtung des US-Aktienmarktes von der einen Position her wäre natürlich ein Trump wesentlich besser. Was die Folgeeffekte von irgendwelchen Tariffs sind und wie sich das auf Geschäftsmodelle und Lieferketten auswirkt, das ist eine andere Frage. Aber rein eine Senkung, dass einfach mehr unten hängen bleibt, das ist natürlich positiv.
Und aber sehen wir nicht bei Trump eine fast doppelte zusätzliche Verschuldung? Ich glaube, irgendwas von 8 Trillion gegenüber von 4 Trillion bei Harris.
Ja, wie das dann am Ende kommt. Ich glaube, die haben beide dasselbe Problem. Beide haben riesen Fiskaldefizite. Und ich glaube, das ist etwas, egal wen du da wählst, die Probleme sind da und die haben wir hier in Deutschland und in Frankreich und in anderen europäischen Ländern auch. Und ich glaube, man muss auf der einen Seite einsparen. Und ja, aber wir sind in so einem Spannungsfeld durch die gestiegenen Zinsen jetzt auf die Staatsanleihen, die Schulden werden teurer. Wir sind in einem Endgame irgendwo oder es wird irgendwo, wird sich's ausgehen, wird der Österreicher sagen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wird es über eine Inflation und Geldentwertung, hoffentlich dosiert, stattfinden, weil sonst kannst du die ganzen Liabilities gar nicht bedienen. Also da müssen wir ganz ehrlich sein und das ist auch vielleicht was für die Message, wenn man es dann will. Ich nehme die jetzt mal vorweg. Einfach Sachwerte werden, also ich bin bei Anleihen, die haben ihren Platz im Portfolio, aber man sieht auch in USA, wo die Supercore Inflation jetzt eben etwas höher ist und die 10-Jährigen jetzt wieder über 4% gestiegen sind. Also die waren ja bei, wo waren die im Tief? Bei 3, 6 irgendwas. Und die sind jetzt wieder über 4. Das heißt, auch da sieht man den Druck dieser Bond-Vigilantes, die es in den 70ern gab. Also dass man einfach, dass der Bondmarkt da auch bestimmt ist, um ein bisschen Druck ausübt. Und ich glaube, das ist was hier in Herr Lindner oder in Deutschland, wir haben diese niedrigen Renditen, weil man noch ein bisschen auf das ganze Thema Verschuldung schaut. Aber am Ende des Tages, wenn es alle um einen rummachen, ist die Frage, ob das so funktionieren kann. Also das ist, weiß nicht, was das Richtige da ist.
Wären dann für die Zukunft, und ich sage nicht, dass es für jetzt der Fall ist, aber wäre es nicht jetzt auch spannend, sich vielleicht auch schon mal die Themen Inflation Linker wieder anzuschauen?
Inflation Linker, also du hast natürlich eine offizielle statistische Inflationsrate, wenn du den Korb änderst. Inflation Linker, Zuhörer können mich ja gerne korrigieren, aber in vielen Fällen haben die gar nicht so super funktioniert in den letzten Jahren. Wir hatten jetzt da, wo die Inflation hochging, 2022 war das Problem, dass die einfach eine Duration haben. Also ich glaube, in einem Portfolio gibt es in meinen Augen bessere Wege, das Thema abzuhatchen und da kann vielleicht ein Linker ein Teil sein, aber also was ich in der Vergangenheit gesehen habe, auch aus anderen Ländern, wenn, dann funktioniert es, glaube ich, noch am besten in den USA. Aber dass du da wirklich den Schutz bekommst, weiß ich nicht.
Und dein Hedge wäre Gold? Ich weiß, wir haben Gold die letzten Folgen immer mal wieder angesprochen.
Ja, Gold,
aber die Goldminenaktien sind auch auf dem Weg zurück. Ja?
Die machen langsam, beginnen die, also die waren etwa gleich auf mit Gold, wenn man so will. Gold in Dollar, Euro und in ganz vielen anderen wären absolute Hochkurse, haben viele nicht gesehen, weil man nur diesen westlichen Blick hatte, wo man gesagt hat, hier die ETFs, Bestände gehen runter, aber dass einfach ganz viel Nachfrage aus dem Osten, aus Asien kam, hat man ein bisschen unterschätzt. Es sind scheinbar auch viele Chinesen, also Privatanleger, die da reingehen, das kann dann auch mal zu mehr Volatilität im Goldkurs führen, da muss man sich, glaube ich, schon mal darauf einstellen, dass das auch mal passieren kann.
Und das sind Privatleute oder der Staat?
Der Staat sowieso, die Zentralbank. Aber auch Privatleuten, also kannst halt so kleine Goldstücke auch kaufen. Da scheint auch ein Run drauf zu sein, weil die natürlich mit Immobilien, das läuft nicht mehr. Aktienmarkt war lange nicht mehr so interessant. Deshalb hat man sich dem auch zugewidmet. Aber ich glaube, das ist etwas, also Goldminen, wenn man einige sieht, wir hatten ja die Folge More Bang for the Buck. Da stehen ja auch 8 kleine Ticker hinten in den Shownotes. Lohnt sich immer sowas zu lesen. Und wenn man sich das anschaut, das ist ganz angenehm, muss ich sagen. Und ich glaube, das geht auch noch weiter. Wir werden da jetzt wahrscheinlich auch ein M&A-Thema sehen, dass einfach dort Bewegung reinkommt, Sachen übernommen werden. Aber dadurch, dass der Ölpreis jetzt nicht komplett gestiegen ist, sind die Margen dieser Unternehmen sehr gut. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo ich einen kleinen Teil vom Portfolio nehmen kann, wo ich einen potenziell deutlichen Payoff habe. Und solche Situationen als Hedge machen Spaß, wo ich einen gewissen Kapitaleinsatz habe. Ich kann natürlich auch was verlieren, aber ich habe einen Risk-Reward, der einfach viel, viel besser ist. Und sowas finde ich interessant.
Und so schließt sich der Kreis. Du sprichst nämlich an, dass die Chinesen auch immer wieder jetzt vermehrt Gold kaufen. China hat gut performt durch dieses Stimuluspaket. Ein zweites ist angekündigt. Vielleicht jetzt den Switch für die Chinesen von Gold wieder zu Aktien, wenn wir nochmal so einen Run sehen sollten?
Das ist die Frage. Also Ich glaube, man muss ein Portfolio immer ausbalanciert haben, aber wahrscheinlich sind Chinesen auch da etwas spekulativer unterwegs und alles auf eine Karte. Also es ist eine andere Mentalität. Ich war mal in Macau, habe mir das Wind-Casino da angeguckt in einer Analyse und gehst da halt rein abends und ich habe dann da geschlafen und bin morgens wieder raus und dann saßen teilweise dieselben Leute noch an dem Spieltisch. Da war ich schon sehr erstaunt. Also das ist eine andere Mentalität. Aber jetzt zu China, also wir sehen halt die Erwartungen, dass an diesem Wochenende schon, also jetzt Samstag, Sonntag, jetzt ist der Druck hoch, dass es heute veröffentlicht, Olli.
Ich gebe mein Bestes.
Und also, dass am Wochenende jetzt letztendlich dann nochmal ein Paket nachkommt und da wird irgendwo, da gab es Befragungen, also viele gehen irgendwo von 2 Trillionen Yuan aus, dass dann nochmal ein Paket kommt, um einfach das weiter zu unterstützen. Und das ist natürlich etwas, und das spricht dann auch wieder auch generell für Aktienmärkte. Also ich glaube, viele aufgrund der Schuldenthematik, Thema Balance Sheet Recession, Bond Yields, die Länder können sich das ja gar nicht leisten. Denn wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann hast du das Problem, dass letztendlich dann der To-GDP dadurch hochgeht, dass dein GDP runtergeht. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren immer weiter Stimuli-Programme sehen und das muss ein Anleger eigentlich auch dazu zwingen, mehr Sachwerte im Portfolio zu halten. Ich wüsste nicht, wie wir dieses Schuldenproblem anders lösen können, als durch eine stetige, leichte Entwertung. Und da gibt es schöne Papers von Carmen Reinhardt, die gesagt hat, also letztendlich mit einer unexpected dose of inflation kann man solche Sachen am besten deleveragen. Wir werden sehen.
Also deine Message, Sachwerte, Sachwerte, Sachwerte.
Und an die Hörer denken.
Bis zum nächsten Mal bei D-Message,
der Investment-Podcast.